Herzlich willkommen.
Hallo. Wir sind das Filmmagazin.
Filmmagazin, genau.
Herzlich willkommen.
Du bist Martin.
Und du bist ja Lukas.
Und wir sprechen hier über Filme. Ja, gut.
Ja, dann gut. Ja,
das war die Show.
Ja, das war Joe. Tschüss.
Abonniert doch gerne den Kanal.
Nein. Aber das stimmt ja auch nicht so ganz.
Nee, das stimmt nicht so ganz. Also es ist nicht allumfassend beschrieben, denn wir reden ja nicht nur über Filme, wir reden auch nicht nur über Filmstarts. Also natürlich auch mal ganz gerne, aber Super Mario war jetzt noch nicht so richtig ein Thema. Sondern meistens werden das Filme für uns erst, wenn es da einen gesellschaftlichen Hintergrund noch dazu gibt oder irgendwas Besonderes
dazu. Oder irgendeine Perspektive, die sich anbietet, genau. Das mal genauer sich anzuschauen.
Ich glaube, das Aktuellste, was wir in einer vergangenen Folge hatten, hattest du gemacht mit John Wick, aber eben nicht über den aktuellen Filmstart, sondern über die Entwicklung dieser ganzen Filmreihe und was sie bedeutet und warum sie wichtig ist und warum sie gut ist und so weiter. Meistens sprechen wir aber eher vergangene Folge hatten wir über Filmwelten beispielsweise gesprochen. Das ist natürlich auch immer sehr interaktiv. Da könnt ihr auch gerne sagen, was ihr denkt zu einem Thema. Heute haben wir auch wieder ein gesellschaftliches Thema oder eine gesellschaftliche Problemstellung und die wird wenig überraschend sein, was diese Woche das Thema ist, weil es gab in Deutschland in der Filmbranche diese Woche nur ein Thema, aber wir sagen es noch nicht, weil wenn ihr es noch nicht mitbekommen habt, kleiner Cliffhanger, erstmal wollen wir euch gerne auffordern, uns doch zu schreiben und euch zu beteiligen, was ich schon gesagt habe.
Genau, das macht ihr am besten über Instagram. Da sind wir sehr aktiv. Da gibt es eigentlich auch alle paar Tage einen neuen Post mit verschiedenen Kategorien von einem Filmquiz zu einem KI-Rätselbild. KI, das Thema wird uns heute auch ein kleines bisschen verfolgen. Das kann ich schon mal auch ein bisschen dazu spoilern. Das wird auch ein bisschen Thema sein. Nochmal, das passt nämlich auch gut rein. Genau, ihr könnt jetzt aber natürlich auch auf unserer Webseite filmmagazin.audio, da findet ihr auch die Folgen, auch mit allen nötigen Informationen, wie ihr die euch anhören könnt, natürlich auch direkt auf der Webseite, aber da findet ihr natürlich auch jegliche Kontaktmöglichkeiten, um uns zu schreiben und auch sonst alle Social-Media-Kanäle, wo wir noch aktiv halbwegs sind. Es gibt einen Facebook-Kanal, es gibt einen Twitter-Kanal, da gucken wir manchmal auch noch drauf.
Wobei ich muss ganz ehrlich sagen, also da kann ich ja jetzt transparent sein mit euch, Facebook ist sowas von tot und Twitter ist echt nicht mehr so schön mit Elon und so, deswegen haben wir das zurückgefahren. Und ich habe jetzt mit dieser Folge sozusagen, die ihr jetzt hört, habe ich eingestellt, dass die Posts zu den neuen Folgen für Twitter und Facebook nur noch automatisch rausgehauen werden. Also es steht dann nur noch drin, es gibt eine neue Folge vom Filmmagazin und dann den Link dazu. Also wenn ihr auf diesen Netzwerken seid, dann guckt doch mal bei Instagram vorbei. Da sind wir deutlich, deutlich aktiver. Oder natürlich die unabhängige Version, was Martin schon gesagt hat, filmmagazin.audio. Seid ihr herzlich willkommen. Die hosten wir zwar auch nicht hier in dem Zimmer, wo wir sitzen. Also wir haben da auch einen Dienstleister, aber da sind wir wirklich unabhängig von so großen Plattformen.
Genau.
Gut. Damit lass uns doch starten. Der Teaser war wenig kreativ, weil es ging um Machtmissbrauch in der Filmbranche. Ich wollte vermeiden, das zu sagen, es ging um Til Schweiger, weil es ging nur oberflächlich um Til Schweiger. Wir müssen mal ein paar Leute abholen, glaube ich, die davon noch gar nichts mitbekommen haben oder nur irgendwelche kleinen Sharepics bei Instagram zum Beispiel. Vergangene Woche hatte der Spiegel, wir hatten es auch, wenn ihr das vergangene Filmmagazin gehört habt, hatte Martin das kurz schon erwähnt. Da war der Spiegel, der Artikel ganz frisch. Der Spiegel hat einen ganz großen langen Artikel geschrieben über Til Schweiger mit dem Übertitel oder Obertitel Er war der Gott und berichtet eben von hauptsächlich von den Dreharbeiten von Manta Manta, zweiter Teil, also jetzt dem ganz aktuellen Hit, kann man sagen. Ist ein sehr erfolgreicher Film wieder gewesen von Til Schweiger, wo er das Drehbuch geschrieben hat, glaube ich, oder doch, Drehbuch auch, ne? Regie auf jeden
Produktion.
Fall und Produktion und natürlich auch die Hauptrolle gespielt hat. Ja, und der Spiegel schreibt eben von Schilderungen von unabhängigen Augenzeugen. Und ich wollte mal ganz kurz wenigstens den ersten Absatz vorlesen, weil der ist ja auch im Netz frei verfügbar, also es ist ein Plusartikel natürlich. Die Warnungen erreichen die Mitarbeiter über Funk. Til Schweiger sei auf dem Weg zum Set und so betrunken, dass man ihn aus dem Weg gehen sollte. Man solle ihm nicht in die Augen schauen und sich fernhalten. Das ist harter Tobak, würde ich sagen. Und so geht es weiter. Also es sind Vorwürfe, das muss man auch nochmal ganz klar sagen. Es ist Verdachtsberichterstattung. Deswegen auch alles im Konjunktiv und alles immer berechtigterweise natürlich mit einem mutmaßlich zu versehen. Also ein Angestellter mutmaßlich von der Produktionsfirma Konstantin. Nicht, auch das ist nicht hundertprozentig klar. Soll sich Schweiger dann in den Weg gestellt haben, nachdem er angekommen ist am Set. Dann soll es ein Gerangel gegeben haben. Soll auch ihm ins Gesicht geschlagen haben. Und ja, das sei eine Eskalation gewesen, die niemanden am Set wirklich verwundert habe. Denn das sei Verhalten, das, für das man Schweiger kenne. Am Set. Ja, Manta Manta 2 ist einer der erfolgreichsten Filme, die in Deutschland in diesem Jahr gestartet sind. Laut InsideKino.de habe ich mal geguckt. Der 4. erfolgreichste Film bisher mit über 1 Million BesucherInnen. Darüber gab es eigentlich nur Super Mario, die 3 Fragezeichen tatsächlich und John Wick. Ja, der Spiegel will mit mehr als 50 Mitarbeitenden von Schweiger gesprochen haben, ehemaligen und aktuellen, nicht alle bei Manta Manta, weil es geht ja auch dort wirklich um ein größeres Problem. Es an Schweigers Sets herrsche ein, Zitat, Klima der Angst. Schweiger sei mächtig, er könne Karrieren fördern und beenden. Man muss auch sagen, ich fand den Artikel trotzdem relativ fair, weil sie haben natürlich auch immer, das gehört einfach dazu, sie haben natürlich immer auch die Gegenseite befragt, konfrontiert. Eine Anwältin, die Schweiger vertritt, lässt sich zitieren mit den Worten, ein Teil der Sachverhalte sei Schweiger nicht bekannt, andere unterstellen angebliche Sachverhalte. Auch die Produktionsfirma Konstantin Film ist angefragt worden und sagt eben, die Vorwürfe seien überwiegend unvollständig und verzerrend, teilweise auch schlicht falsch. Es gibt, ohne das jetzt groß auszuweiten, also das lohnt sich auch tatsächlich, ich meine, ich bezahle Geld für den Spiegel, weil ich finde, die machen tollen Journalismus, aber da muss man auch ehrlich sagen, das ist jetzt einfach nur persönliche Präferenz. Es gibt noch ganz viele andere tolle Medien, die Zeit, die Süddeutsche und so weiter. Es lohnt sich, finde ich, für unabhängigen Journalismus auch mal Geld auszugeben, wenn man es sich leisten kann. Natürlich gibt es Situationen.
Diese Meinung wird euch überraschen von zwei
Journalisten
gesagt.
Genau,
es lohnt, zahlen uns auch für unsere Arbeit.
Ja, es lohnt sich dafür auch mal Geld auszugeben. Gerade auch dafür hat sich's, fand ich, wieder gelohnt. Denn auch soweit, es gab natürlich auch den Vorwurf, Mensch, die haben damit 50 Menschen gesprochen. Niemand davon lässt sich namentlich zitieren. Das ist auch in dem Artikel gesagt, weil die Angst zu groß sei. Warum das so ist, da diskutieren wir dann, glaube ich, auch nochmal ein bisschen drüber. Und da kam dann der Vorwurf von einigen sehr rechtsgerichteten Seiten, das sei ja gar kein Journalismus und man würde ja nur Vorwürfe machen. Und nein, das ist Journalismus und es ist wirklich, also soweit ich den Artikel lesen kann, es ist einfach mit der nötigen Sorgfalt vorgegangen worden. So ist es zumindest aufgeschrieben. Und dann muss man dem halt ein Stück weit auch vertrauen. Ja. Also so ist es halt einfach, ne?
Also ich habe ja selber auch schon an Artikeln gearbeitet, ja, wo es auch in die Verdachtsberichterstattung ging, wo ich halt auch alles im Konjunktiv natürlich geschrieben, ja, habe und halt mit über 30 Leuten gesprochen habe, die ihre Vorwürfe mir ausgebreitet haben. Nicht alle exakt das Gleiche gesprochen, aber, ja, ein Großteil. Und das ist trotzdem, wenn das dasteht, es soll Schläge gegeben haben, es soll Machtmissbrauch gekommen sein, es soll zu Unfällen am Set gekommen sein, ja, wegen Arbeitsüberlastung. Das ist alles schon gedeckelt mit mehreren Aussagen, dass nicht eine, ja, Person es irgendwann mal gesagt hat. Und es gibt noch mehrere Wege, wie man das nachprüfen kann, dass man sich fast sicher sein kann, dass das so eingetroffen ist. Dann gibt es ja noch andere Wege, dass man Dokumente zugespielt bekommt, Fotos, ja, Chatnachrichten, um dann wirklich sicher sein zu können. Okay, ja, ich kann das abdrucken, muss es aber natürlich aus rechtlichen Gründen, weil, wie gesagt, hundertprozentig ist es in dem Zeitpunkt einfach nicht möglich, ja, da ist hinzuschreiben, sondern eben dann wirklich den Konjunktiv zu benutzen. Deswegen, da hinzuschreiben, es soll, und dass man das dann kritisiert, ja, das ist dann aus der völlig falschen Richtung, weil, ja, richtige Journalisten, die arbeiten genauso.
Ja, deswegen, genau. Das heißt natürlich nicht, dass es nicht auch immer wieder zu Fehlern und zu
Betrug.
Ich meine, der Spiegel ist das beste Beispiel oder das aktuellste Beispiel, wo, ja, es dann auch tatsächlich zu Problemen gekommen ist. Ich glaube aber, es hat sich auch sehr viel verändert, auch beim Spiegel, und andere Medienhäuser sehen das natürlich genauso. Der größte Vertrauensverlust, glaube ich, in der deutschen Mediengeschichte, das kam ja jetzt auch wieder, weil die vermeintlichen Hitler-Tagebücher, ja, die der Stern damals aufgedeckt haben will, haben wir auch schon viel drüber gesprochen, vor allem, weil der Film Stonk so großartig ist, der sich damit beschäftigt, die haben ja auch eingebüßt. Also der Stern, ja, wäre heute vielleicht eine viel größere Medienmarke, wenn das damals
nicht gegeben hätte. Vor der letzten Doku, die ich mir da auch so angeschaut habe, wurde das auch gesagt, dass
nach dem
Skandal
die AD hatte eine
große nie wieder Doku diese Zahlen, ja, erreicht wie vor dem
wie Skandal. Vor dem Skandal. Genau. Also ich sag mal so, zum Journalismus gehört natürlich auch immer Vertrauen. Also erstmal natürlich, die Quellen müssen dem Spiegel vertrauen, wenn sie mit ihm reden, dass diese 50 Personen auch nicht namentlich bekannt werden. Und auf der anderen Seite muss man natürlich als Leserin, als Leser dem Spiegel vertrauen können. Und, ja, das machen wir in dem Fall erstmal. Was dann natürlich wieder eine andere Diskussion ist, wenn alle dann um sich sozusagen an diese Empörung, die dann natürlich folgt, weil Schweiger ist natürlich ein großer Name, da sprechen wir dann, glaube ich, auch noch drüber, wenn sich dann alle dann da drauf hängen und dann daraus zitieren und im Prinzip verkürzen und darstellen, dann wird natürlich auch immer ein Stück weit, soll ich sagen, ein Stück weit diese Empörungsmaschinerie in Gang gesetzt. Das ist aber, also ich sag mal so, ich sehe nicht, wie das vermeidbar sein könnte, weil es geht um den größten deutschen Schauspieler im Sinne von Bekanntheit.
Und im Sinne von Umsatz.
Und im Sinne von Umsatz. Honig im Kopf ist, glaube ich, immer noch einer der erfolgreichsten deutschen Filme der letzten 15 Jahre überhaupt.
Ich glaube, Keine Haus ist, glaube ich, sogar noch erfolgreicher gewesen damals. Aber
kann
ich
möchte es
nicht ganz sagen. Aber ja. Das gehört, also er hat auf jeden Fall, wenn man sich die Top 20 anschaut, als Schweiger mehrmals vertreten.
Auf jeden Fall.
Ja.
Es geht auch, und das vielleicht nur am Rand, weil ich fand das auch relativ fair umgesetzt. Am Anfang wurde ja schon kurz erwähnt, dass Schweiger betrunken gewesen sein soll. Es geht auch um mutmaßlichen Alkoholkonsum, eine mutmaßliche Alkoholkrankheit von Schweiger. Auch der Spiegel schreibt, natürlich ist das eine Krankheit, ne? Man habe sich trotzdem dafür entschieden, weil er dadurch eben auch andere gefährdet haben soll. Das war natürlich auch ein Vorwurf, und ich glaube, das war ein Stück weit im Vorhinein auch klar, dass es zu einem Vorwurf auf diese Berichterstattung werden könnte. Natürlich ist einfach Alkoholsucht eine Krankheit, und Betroffenen davon sollte man eher helfen als irgendwie mit Häme oder mit. Aber ich kann die Entscheidung des Spiegel an der Stelle, das zu veröffentlichen, auch nachvollziehen, weil wenn es so war, wie es diese 50 Personen schreiben, dann ist es natürlich eine Gefahr für andere.
Und wie gesagt, wenn man Til Schweigers Instagram-Kanal verfolgt und ihn schon mal bei anderen Shows und Auftritten gesehen hat, dann kommt das ja auch nicht wirklich aus dem Nichts. Also es gibt ja auch durchaus Hinweise, die darauf hindeuten, dass es so sein könnte.
Es gibt auch Aussagen von anderen Personen vorher. Es gibt auch Fälle, die jetzt natürlich wieder, das finde ich dann zum Beispiel schon wieder irgendwie schwierig, habe ich gelesen, die ausgegraben worden sind, die früher schon mal vorgekommen sein sollen, ne? oder vorgekommen sind. Es gibt gut dokumentierte Fälle, wo Schweiger ausfällig geworden war damals, wo auch schon mal, ich glaube, er hat ja auch Elias Embarek mal ins Gesicht geschlagen. Das ist aber auch schon Jahre her. Genau, also das sind so Sachen, die kommen jetzt natürlich auch wieder hoch. Allerdings, und damit soll jetzt vielleicht auch ein Stück weit mit der Schweiger-Diskussion Schluss sein, und das wird in diesem Spiegelartikel auch deutlich, finde ich, es geht nicht nur um Til Schweiger, sondern es geht um Situationen und Gegebenheiten an Sets von deutschen Filmproduktionen und Probleme an diesen Sets, und die sind nicht nur bei Til Schweiger immer.
Ich glaube, das hat man noch, die Reaktion auf den Artikel waren ja auch so, dass direkt sozusagen die Maschinerie losgegangen ist und Experten gefragt wurden, Beteiligte, die jetzt nicht direkt an Schweigerfilmen beteiligt sind, aber die im Film beteiligt sind, und die konnten eigentlich alle sagen, ja, es ist eigentlich ein offenes Geheimnis, dass es so ist. Deswegen hat man, glaube ich, auch gesehen, dass man, dass es jetzt nicht nur so ein Einzelfall ist, dass bei dieser einen Person das alles dranhängt, sondern dass es da ein größeres Problem gibt.
Sehr bekannt natürlich im Zusammenhang mit Schweiger natürlich auch Nora Tschirner, die ja bei Kein Hoher Hasen seine Partnerin oder seine dann später To-Be-Partnerin gespielt hat, hat sich sehr schnell geäußert. Also ich glaube tatsächlich noch an dem Tag, an dem der Artikel erschienen ist, und hat sich nicht direkt auf Schweiger bezogen, aber hat eben genau diese systemischen Probleme in der Branche angesprochen. Und wir hören da einfach nochmal rein, damit die ihr nicht folgen oder die es bis jetzt nicht gesehen haben, mal im Ohr haben, wie das aus ihrem Mund klingt, was sie gesagt hat zu diesen Vorwürfen.
Haben sich sehr, sehr viele Leute dem Spiegel anvertraut und über Zustände in der Filmindustrie gesprochen, die von den Verantwortlichen als Prinzip null und nichtig erklärt werden. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe da keinen Bock mehr drauf, weil das ist für jeden in der Branche seit Jahrzehnten, bis auf einige wirklich wenige Sets, ein absolut offenes Geheimnis, dass diese Zustände herrschen und dass das dokumentiert wird. Ich habe also eine Frage, wie man Sachen dokumentiert, stelle ich jetzt mal in den Raum. Aber wenn man als Verantwortlicher sowas hört und noch nicht mal sagt, wir gucken uns das jetzt mal genauer an, wir gehen der Sache mal auf den Grund, sondern sagt, nee, ist alles cool. Und damit auch den Mut ignoriert der Leute, die sich eben eigentlich das in ihren Positionen überhaupt nicht leisten können, die ja Angst haben, ihren Namen zu sagen, und die sich es nicht leisten können, dann Fass aufzumachen. Also das ist echt höhnisch. Da mache ich nicht mehr mit. Also ich finde, dass in diesem Artikel sehr viel stimmt. Und wenn wir uns nicht jetzt mal die Karten legen als Industrie langsam, was Arbeitsschutz angeht, dann müssen wir uns halt irgendwann fragen, auf welcher Seite wir so gestanden haben, was die ganze Geschichte angeht.
Sie hat auf jeden Fall auch sehr viel Zuspruch für diese Äußerung bekommen in den Kommentaren. Bezieht sich hier natürlich auf diese Allgemeinposition, wirft natürlich auch, in dem Fall muss man davon ausgehen, der Konstantin-Film als die Verantwortlichen vor, nicht genug reagiert zu haben oder zumindest nicht entschieden genug gesagt zu haben, wir gucken uns das ernsthaft an. Diese Vorwürfe gibt es ja auch schon in dem Spiegelartikel tatsächlich, dass es eben auch kaum Möglichkeiten gäbe, sich an jemanden wenden zu können. Es gibt zwar diese Beratungsstelle und diese unabhängige Meldestelle sozusagen, Themis heißt die, nach der griechischen Göttin der Gerechtigkeit, glaube ich, oder
irgendeine ja, das wäre Justiz,
aber ja, 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 Justiz, ja, stimmt, ja. Also irgendeiner griechischen Göttin, die ist vor 5 Jahren gegründet worden, hat wohl auch nach eigenen Angaben 850 Erstberatungen bis jetzt zu eben Machtmissbrauchsvorfällen geführt und insgesamt etwa 2000 Beratungsgespräche geführt. Allerdings sind die Vorwürfe gegenüber dieser Stelle in dem Spiegelartikel, die kommen auch deutlich, also das Lesen lohnt sich in dem Fall tatsächlich. Ja, aber das, ich glaube auch, dass das große Problem, auch das Nora Tschirner da anspricht, ist eben, dass das Zustände sind, die den meisten Leuten, die an Filmsets arbeiten, anscheinend bekannt sind. Es gibt eine schöne, das verlinken wir auch in den Shownotes, es gibt eine schöne Diskussionsrunde von, also mit Eva Schulz in der ARD-Mediathek in Deutschland 3000, das ja jetzt vom Podcast zum Fernsehformat sozusagen oder zum Mediatheksformat avanciert ist, was ich eigentlich ganz gut finde, wo sie mit 3 SchauspielerInnen spricht, die Ähnliches berichten, die wirklich einfach ganz konkret Ähnliches berichten, und wir haben uns auch mal im Bekanntenkreis ein bisschen umgehört mit Leuten, die halt auch oder die Filmsets kennen, sage ich mal, und das überrascht niemanden. Also diese typische Häme, die Til Schweiger auch im Netz entgegengeschlagen ist, ne, von wegen, ach, das war ja klar und so, da kann man, ob man sich daran beteiligt, das muss jeder selber wissen, aber dass es offenbar an deutschen Filmsets Probleme gibt, das ist ein offenes Geheimnis, wie Nora Tschirner sagt.
Ich hatte auch ein Interview mit Oliver Senglin im WDR mir gehört, der ist Geschäftsführer des Netzwerks Crew United, also auch so eine Netzwerk für die Filmbranche, und der hat halt auch genau das gesagt, dass eigentlich das sehr bekannt ist, dass es eine schlechte Arbeitsstruktur gibt in der Filmbranche und dass auch häufig das am Geld mangelt und dass dann immer dadurch quasi alles mit der heißen Nadel gestrickt ist und dadurch eben auch Fehler natürlich vorprogrammiert sind, weil man wenig Zeit, wenig Geld, irgendwie alles schnell macht. Weil wenn man könnte natürlich den Auftrag ablehnen, aber dann macht es halt irgendjemand anderes für das Geld.
Genau, und dann verdienst du natürlich kein Geld, du wirst dann nicht wieder gebucht. Es steht dann sowas wie, so, ich glaube, wenn du mal einen Til Schweiger Film in der Bio stehen hat, dann ist das natürlich auch was andere Produktionen sehen und sagen, ach Mensch, da muss ja offenbar, ne, dieses, da scheint ja offenbar was dahinter zu sein. Ne, das scheint ja sein Handwerk zu verstehen oder sie. Ich hatte auch derselbe Crew United Chef war auch im Interview mit Spiegel Online, und da hat er eben auch gesagt, und das ist mal so aufgedröselt, dass Drehtage sind natürlich ein luxuriöses Gut. Ein Drehtag ist unglaublich teuer. Und das erklärt sich auch, wenn man weiß, wie Filme produziert werden, dass es dann günstiger ist, wenn man an einem dreht, wenn man lieber Überstunden macht, weil Überstunden sind billiger. Ne? Wenn du sagst, man macht Überstunden, macht dann 14 Stunden, 15 Stunden Tage, statt zu sagen, wir machen noch einen Drehtag mehr, weil zum Beispiel ein Drehtag mehr kostet die Location wieder. Ne? Es kostet die Technikmiete vor allem, die meiste Filme. Ich weiß nicht, ob das alle wissen, aber bei fast allen Filmproduktionen ist die komplette Technik gemietet. Es gibt riesige Filmtechnikverleiher, wo man eben in Tagessätzen Technik mietet, weil so eine Kamera mit allem drum und dran kostet halt locker mal 500.000 Euro, wenn nicht sogar mehr, und die kaufst du dann nicht. Die kauft sich keinen, der Kameramann bringt nicht seine eigene Kamera mit irgendwie. Also Tage kosten mehr Geld als Überstunden, ist so das Fazit, und Überstunden führen natürlich zu weniger Schlaf, zu mehr Ausgelaugtheit, zu allem, was dazu gehört. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Sicherheit dann am Ende, berichten viele Betroffene. Und dann schließt sich natürlich eine große Diskussion an, die ist auch kurz in dem Spiegelartikel angesprochen worden, aber die kam jetzt auf, vor allem, ich glaube, am Dienstag, weil sich Claudia Roth als Kulturstaatsministerin geäußert hat. auch das ist ein offenes Geheimnis. Die meisten, auch Til Schweiger-Filme, auch, obwohl die sehr wirtschaftlich einträglich sind, werden zu guten Teilen gefördert von der deutschen Filmförderung. Wir haben ja die Filmförderung in Deutschland schon öfter mal zum Thema gemacht. Die ist in vielen Aspekten nicht sehr, also die ist nicht unproblematisch. Sowohl bei unserer Kinobetreiberfolge, wo wir mit den Kinoverbänden gesprochen haben, die haben eine Reform gefordert. Wir hatten das in letztens auch schon mal mit den Oscar-Filmen, wo es um den Erfolg von einem nicht geförderten Film im Westen nichts Neues ging. Und Claudia Roth hat selber ja mal 8 Thesen zur Reform der Filmförderung letztens aufgestellt. Also arg reformbedürftig, egal. Die meisten Filme werden gefördert und dann ist natürlich die Frage, werden Filme gefördert, die nachweislich arbeitsrechtliche Bestimmungen wenigstens ausdehnen. Ne? Und dann kommt dazu, und das fand ich auch in dieser Diskussion Deutschland 3000 so interessant, da war der Vorsitzende von der Schauspielerunion, auf jeden Fall von einem Schauspielerverband, Schauspielerinnenverband mit dabei, und er meinte, seine Forderung wäre, und kann man glaube ich irgendwas abgewinnen, es ist nämlich nicht mal so, dass nur Filmproduktionen gefördert werden, die sich wenigstens an Tarifverträge halten. So, und wenigstens das müsste doch Förderbedingung dafür sein, dass man staatliches Geld bekommt.
Ja, das ist die Frage, wer kontrolliert das? Das ist dann, glaube ich, auch ein Vorwurf. Also Claudia Roth hat ja auch in ihrem Thesenpapier, hat sie das ja auch mal angedeutet, dass das auch mal Thema sein soll, dass quasi auch die guten Arbeitsbedingungen oder was da am Set wirklich abgeht, dass das auch Bedingungen sein muss, wenn etwas gefördert ist, dass da auch drauf geachtet wird. Aber es muss natürlich dann irgendwelche Kontroll- oder spätestens Sanktionsmaßnahmen geben, wenn das eben nicht eingehalten wird. Und kann das die Filmbranche, kann das das Ministerium von Claudia Roth, können die da Leute abstellen, die das sanktionieren und kontrollieren? Ist ja auch eine Frage, wie macht man das dann genau? Gibt es dann auch einfach eine Stelle, wo sich dann die Filmmitarbeiterinnen melden können und das dann auch alles ernst genommen wird? Wer untersucht das? Und das muss so gestaltet sein, dass eben genau die Mitarbeiterinnen keinen Druck spüren, sich dort zu melden, weil sie dann irgendwie als Petze da dastehen. Ja. Das ist natürlich auch sehr, sehr komplex. Deswegen, auf jeden Fall, da muss noch viel passieren. Das ist eigentlich verwunderlich, dass es bisher noch nicht irgendwie in Förderrichtlinien schon Thema ist, weil eigentlich hätte ich das vorher gedacht eigentlich, dass das schon irgendwo mal in Paragraphen schon so dasteht, wenigstens an Tarifverträge halten. Aber
es gibt bestimmt, also genau, es gibt bestimmt Klauseln, die bestimmte Sachen voraussetzen. Ne? Müsste man jetzt mal genau reingucken. Geht aber vielleicht auch ein Stück weit jetzt zum Thema weg, aber ist ja nur ein Aspekt. Ja. Aber wenigstens diese Tarifbindung wäre echt mal irgendwas, was total Sinn ergibt.
Ja, und das hätte ich die Frage, warum bekommt Til Schweiger überhaupt so viel Geld von der Filmförderung, wenn er eigentlich so schon so erfolgreich ist. Das ist immer auch.
Das ist ein großer Vorwurf, der immer wieder.
Auf jeden Fall. Das ist ja auch hier ein Vorwurf, ne? Wird, ne? Da kommt er jetzt, wie gesagt, die Filme sind eigentlich schon von sich aus übelst erfolgreich, die brauchen eigentlich nicht die Förderung. Da steht ein großer Filmverleiher mit Konstantin dahinter, die genug Kohle haben. Mhm. Und dann kommt auch noch raus, dass Til Schweiger nicht der beste Arbeitgeber ist. Und auch, das wird, wie gesagt, wie auch schon besprochen, auch bei anderen Filmdrehs schon passiert sein, die kriegen doch trotzdem das Geld. Was natürlich auch das, ich hatte auch mal von einer Weile auch mit dem Medienboard Berlin-Brandenburg gesprochen vor vielen Jahren. Mhm. Die hatten dann von sich auch darauf gekommen, dass sie auch immer wieder diesen Vorwurf natürlich hören, warum sie auch große Filmproduktionen fördern. Hier sowas. In Glorious Bastards wurde auch vom Medienboard zum Beispiel mit mehreren 100.000, wenn nicht sogar Millionen gefördert. Das ist natürlich das Hauptargument ist dann natürlich, dass es auch für die Politik quasi das Signal braucht, hier, das ist gefördert und das war ein Welterfolg, wie jetzt im Falle von Glorious Bastards oder halt nationaler Erfolg wie bei Til Schweiger, damit man halt, diese großen Filme braucht man halt, damit man auch ganz viele kleine Filme finanzieren kann und dann, damit man am Ende sagen kann, wenn man sich guckt, das Geld haben wir investiert, das haben wir zurückbekommen, hier Politik, bitte nächstes Mal mindestens genauso viel, wenn nicht sogar mehr. Und deswegen braucht es auch solche Filmproduktionen wie Til Schweiger. Das ist immer so das Argument dafür. Das kann man ja auch verstehen.
Ja, finde ich auch. Und es gibt natürlich auch noch ein anderes Argument, finde ich. Die Frage, gäbe es denn in Deutschland noch so große Filmproduktionen, wenn es diese Förderung nicht gäbe? Auch da kann man sich mal auf die Position einlassen und einfach mal das mit einem Nein beantworten. Weil wenn man sich anguckt, ist es auch sagte mir gestern erst ein Filmemacher, es seien jetzt über Corona ganz viele Bereiche in östlichere Richtung abgewandert, also günstiger, ne, in Tschechien, in Polen, vor allem Postproduktion war in dem Fall die Rede, aber wenn man sich anguckt, wo deutsche Filme im Moment gedreht, wo ist denn der Großteil von Im Westen nichts Neues gedreht worden? In Tschechien. Und auch Tschechien fördert Filme unglaublich. Natürlich wird in Prag ganz viel gedreht, wenn dir die Stadt Prag mit allem entgegenkommt, mit dem du Filmproduktionen nur entgegenkommen kannst. Ne? Und das ist ja nicht neu. Das ist ja überhaupt nicht neu. Das gibt es in Amerika ja genauso. Ja. Dass es dort Staaten und Städte gibt, die die Filmproduktion den roten Teppich ausrollen. Ja. Kanada. Ja. Kanada macht das genauso. Viele amerikanische Fernsehen werden in Kanada produziert. Ja,
also Toronto habe ich, glaube ich, mal irgendwo gelesen, dass irgendwie die Stadt, die in Filmen ganz häufig andere Städte ist, sind als Toronto. Das, Toronto genau. ist mal Detroit, ja. Toronto ist mal Philadelphia, Toronto ist mal New York. Ja. Ja, die wechseln also ständig auch, weil die halt auch so gute Bedingungen haben und das natürlich ganz aktiv fördern wollen, weil die natürlich dann Steuergelder und große Produktionen zu sich holen.
Ja. Und da muss man sagen, also da kommen wir vielleicht dann auch mal nochmal dazu und auf die Verantwortung des Publikums natürlich. Weil ich habe den Eindruck, gerade sowas ist dem Publikum egal, da will ich mich auch selber nicht ausnehmen. Ne? Wo das jetzt produziert wird, spielt bei meiner Auswahl, ob ich in einen Film reingehe, echt eine untergeordnete Rolle. Aber vielleicht nochmal ganz kurz zu Claudia Roth zurück, weil sie hat nämlich auch so ein bisschen was nochmal über dieses Problem der, die Frage ist ja auch, warum hat jemand wie Til Schweiger so viel Macht? Kann man natürlich sagen, klar, er ist die Cash-Cow. Er ist der Erfolgsgarant für diesen Film oder ja doch für das Geld. Und das hat vielleicht nicht, das hat ja nicht unbedingt was mit Tarifverträgen zu tun. Natürlich diese einzelnen Machtmissbräuche wären vielleicht Arbeitszeit wird vielleicht von dem Tarifvertrag abgedeckt, aber das schützt einen natürlich nicht davor, auch sowas zu missbrauchen. Ne? Und sie sagte eben, die Kultur- und Medienbranche ist aufgrund ihrer Struktur offenkundig anfällig für Machtmissbrauch, sexualisierte Übergriffe und auch den Verstoß gegen Arbeitsschutzregeln und so weiter und so fort. Auch künstlerische Genies oder angeblich künstlerische Genies stehen nicht über Recht und Gesetz. Die Zeiten patriarchalischer Macker, nicht Macher, sondern Macker, die ihre Machtposition in übelster Form ausnutzen, sollten wirklich vorbei sein. Auch wenn das offenkundig noch nicht alle verstanden haben. Das ist ja schon mal schön, dass sie das fordert. Fordern ist das eine. Wie man das angehen kann, ist das andere. Und da fand ich auch wieder diese Debatte bei Deutschland 3000 sehr interessant, weil es gibt wohl schon Sets, die sich selbst vorher Zusammenarbeitsregeln stärkere oder wie soll ich sagen, allumfassendere Zusammenarbeitsregeln ich will nicht sagen Bürden, die einfach geben, damit es dann im Hintergrund besser funktioniert. Und das war auch so ein bisschen das Fazit von diesem Ganzen. Es ist zu wenig Zeit für die Planung, zu wenig Zeit für alles. Man muss eigentlich im Vorfeld muss man Regeln schaffen und muss sich selbst überlegen, wie soll es an diesem Filmset abgehen? Weil ein Filmset, ich war schon an ein paar kleineren Filmsets, es ist immer ein bunter Haufen von Leuten, die irgendwie zusammenkommen, die sich nicht kennen, die alle was zu tun haben. Manche davon sind in diesem Kontext wichtiger, wie eine Regisseurin oder ein Regisseur oder SchauspielerInnen, die eine wichtige Rolle spielen. Die kann man nicht einfach mal so austauschen. Deswegen, und so auch der Vorwurf aus diesem, von einem Schauspieler aus der Runde, die werden dann halt, da wird halt dann sozusagen das Opfer von Machtmissbrauch ausgetauscht, weil du kannst den Hauptdarsteller kannst du nicht austauschen, dann tauscht du halt die Maskenbildnerin aus, wenn es da Probleme gibt. Dabei ist eigentlich die Schuldfrage genau umgekehrt. Ja. Und das sind so Sachen, da hilft es vielleicht, oder zumindest aus Sicht dieser Runde, hilft es, wenn man sich das besser vorher überlegt und besser vorher genau definiert. Die Frage ist natürlich, wie kommt man da hin?
Ja.
Wie kommt man da hin, wenn eine Person all diese oder zu viele Gewerke auf sich vereint, ne? Hauptdarsteller, Regisseur, Drehbuchautor
und
Produzent.
Selbst wenn es nur eins davon wäre, ist es ja auch schon problematisch, weil, wie gesagt, wie du es auch schon beschrieben hast, die Filmbranche und der Filmdreh und wie wir über Filme sprechen und die Filmkultur, die ist halt sehr irgendwie auf einzelne große Stars irgendwie dann trotzdem ausgelegt. Und das von einige wenige Personen haben sehr viel was zu sagen oder machen sehr viel am großen Anteil am, ob der Film am Ende wahrscheinlich ein Erfolg ist oder eben nicht. Ja. Ja, deswegen ist es natürlich auch sehr anfällig für Machtmissbrauch, weil dann halt irgendwie gewisse Personen das eben für sich nutzen können. Das ist eine Frage, wie definieren wir denn das um? Wie können wir die Filmsets zu einem irgendwie gerechteren Ort machen, wo man eben nicht so einfach die Maskenbildnerin austauschen kann.
Ja. Also Claudia Roth hat ja jetzt erstmal einen Verhaltenskodex angegründet, der bis Frühjahr 2024 dann kommen soll. Also den soll sich die Kulturbranche selbst geben und auch sich freiwillig verpflichten. Wenn das nicht kommt oder wenn da nicht umgesetzt werde, dann sollen die staatlichen Regeln, also für Förderverträge, entsprechend geändert werden, sagt sie. Also ich finde das gar nicht, also politisch finde ich das gar nicht so einen dummen Move, erstmal zu sagen,
kriegt das, mach
das jetzt mal, kriegt das jetzt erstmal hin, genau, kriegt das jetzt erstmal selber hin und wenn das nicht kommt, dann machen wir das. Ja. Das ist eigentlich ein guter Weg, mal gucken.
Gucken, wie es geht. Ich fand auch ganz interessant, dass sie dann in ihrer Meldung oder ihrem Statement dann auch diesen Genie-Kult kurz angesprochen hat,
ja,
oder angebliche Filmgenies, weil das finde ich auch ganz interessant, weil das ist ja sowieso, ich glaube, wir haben sowieso die westliche Kultur ein Problem mit Genies.
Mit vermeintlichen Genies,
ja, wie wir darüber sprechen. Da hat der Literaturwissenschaftler Johannes Franzen auch in der Zeit, hat er letztens einen Essay darüber geschrieben, da ging es um Elon Musk und um sein angebliches Genie oder das gefallene Genie, ja, weil das funktioniert nämlich schön auf beide Seiten. Man kann einerseits jemanden schön hochjazzen und ihn erstmal als den neuen super Techno-Typen aufbauen und dann, wenn er, man merkt, auch der ist doch ein bisschen dümmer, als ich eigentlich dachte, dann lässt sich das ihn auch wunderbar dekonstruieren. Dann hat man auch wunderbaren Spaß daran.
Wir lieben Medien schon.
Ihn hochjazzen, ja, und dann wieder auch runterfallen zu lassen. Und das ist halt auch ein bisschen ein Problem, weil Tesla und die Autos werden nicht von Elon Musk gebaut und auch Twitter wird nicht von Elon Musk nur gehandhabt. Da sind noch ganz, ganz viele andere Leute. Und bei einem Filmset ist nicht nur der Regisseur, nicht nur der Hauptdarsteller, nicht auch nur der Drehbuchautor wichtig, ob der Film am Ende gut ist oder schlecht. Da sind ganz, ganz viele Faktoren involviert, ganz, ganz viele Menschen, die eine Mitwirkung irgendwie haben. Und da ist es dann irgendwie die Frage, ob wir irgendwie zu schnell Genies erschaffen. Das ist ja wirklich auch total fragil, wie das passiert und wie wir darüber sprechen und auch irgendwie dann zu schnell jemanden hochheben. Es gab jetzt auch letztens, hat die Zeit auch mit Tarantino gesprochen und er durfte sich quasi in einem Interview auch als Genie präsentieren und wurde halt, hat gefällige Fragen bekommen. Die sind sicherlich auch vorher alles abgesprochen worden, weil anders kriegt man eigentlich auch nicht so einen Star für ein Interview bereit. Das ist alles nicht abgekatert, aber die Fragen werden eigentlich vorher abgeklärt. Da kann man nicht mal eben fragen, hey Quentin, Weinstein, den kanntest du ja eigentlich viele Jahre noch vor MeToo, ja, und der hat dich eigentlich auch mit groß gemacht. Wie stehst du eigentlich dazu? Hast du davon eigentlich irgendwas vorher mitbekommen? Musst du ja eigentlich. Solche Fragen werden natürlich nicht gestellt. Und da wird weiter am Genie-Kult von Tarantino auch ein bisschen, darf weiter gefeilt werden.
Man muss auch dazu sagen, ne, was vielen auch gar nicht klar ist, die meisten Zeitungsinterviews werden autorisiert. Das heißt, die bekommt der oder diejenige die es gegeben hat, vorher nochmal zu lesen, weil muss auch fairerweise sagen, Zeitungsinterviews sind oftmals nochmal ein bisschen anders, als auch im Hörfunk kannst du schneiden, auch im Fernsehen kannst du schneiden, das ist klar, aber es fällt natürlich viel deutlicher auf. Bei Zeitungen, da fließt natürlich auch noch viel mehr Kreativität von den Schreibenden da rein, damit es sich gut lesen lässt. Deswegen kann man das auch verstehen, dass Zeitungsinterviews nochmal autorisiert werden, aber ja, auch Fragen, ne?
Ja, kann man auch dann mal fragen. Und wenn man dann sagt, okay, Tarantino, du willst dazu jetzt nichts sagen, dann können wir das Interview eben nicht machen. Aber man will leider auch ein bisschen vom Starglanz möchte man abhaben. Deswegen möchte man auch gerne ein Interview mit ihm drucken. Aber ja, das ist dann natürlich auch einfach eine rein moralische Frage, ob man das machen soll oder nicht. Und ob man da weiter an seinem Geniekult werkeln möchte und ob er das überhaupt nötig hat. Weil jetzt ist es eigentlich sowieso vorbei. Er selber profitiert davon nicht mehr groß, sondern hat einfach nur die Zeit, möchte ein bisschen was davon abhaben. Aber ja, das ist, deswegen finde ich dieses ganze Thema Genie-Kult durchaus da auch sehr interessant, weil das ja ein Schweiger, auch wenn ihn, glaube ich, die wenigsten für ein Genie halten, was Filme machen angeht, aber was den Umsatz ja angeht, dann irgendwie auch wiederum schon, da ist er ja schon dann irgendwie das Umsatzgenie, das irgendwie immer schafft.
Ist halt die Frage, wie man Genie definiert.
Ist halt die Frage. Ne?
Aber er ist jetzt kein Rainer Werner Fassbinder oder so. Auch wieder so ein Genie-Kult-Ding.
Ja.
Dieter Wedel profitiert auch sehr vom
Genie-Kult davon,
und wir wissen, wie das ausging.
Deswegen, und das ist ja dann irgendwie auch so mal die Diskussion, dass halt auch nur Genies müssen eben auch Arschlöcher sein, damit sie geile Kunst, geile Technik irgendwie erzeugen. Das wird dann leichter mal entschuldigt, weil sie sind eben brillant. Dann sind sie leider zwischenmenschlich ein bisschen schwieriger, aber sie sind ja, guck doch mal die Kunst an, wie toll sie sind. Und das ist sicherlich bei Schweiger und bei den Produktionsfilmen, kann ich mir vorstellen, dass da mal schneller mal dann beide Augen zugedrückt werden. Weil man sagt, ja, aber es bringt eben den Umsatz.
Ja, total. Ich habe auch gelesen, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, ob das in der Süddeutschen Zeitung Detlef Esslinger geschrieben hat oder in der FAZ, Claudius Seidel, einer von beiden, soll nochmal nachgucken, hatte eben auch geschrieben, das sei ja gar kein Wunder bei Til Schweiger. Macht verdirbt Menschen war der.
Da würde ich ein bisschen widersprechen, weil das auch so eine alte Weisheit.
Ich auch. Deswegen, also das ist halt auch zu kurz gesagt dann. Ja. Es gibt auch mächtige Leute, die
in Ordnung sind
und noch gute Typen sind. Nichts, also es, man ist nicht, wenn man plötzlich bekannt wird, ist man, also meine tiefe Überzeugung, nicht dazu verdammt, ein Arschloch zu werden. Ja. So. Dieser, vor allem von Claudius Seidel aus der FAZ, das Meinungsstück zu dieser Schweiger-Geschichte fand ich in vielerlei Hinsicht problematisch. Er schrieb auch, es ginge um Geraune und Gerüchte in dem Spiegelartikel. Das haben wir am Anfang schon geklärt, dass ich finde,
wenn man
das
mit 50,
deutlich darüber hinausgeht.
Wenn man mit 50 Leuten spricht, dann ist es nicht nur Geraune und Gerüchte, die man eben also auf dem Flurfunk irgendwie mitbekommen
hat. Ja, genau. Und vor allem sagt er auch, dass am Set oder das Set halt so sein, weil Affekte, Emotionen, das Begehren sind ja Produktionsmittel an einem Filmset. Der Treibstoff von Inszenierung.
Ja, da haben wir es wieder auch. Ne? Es muss damit für die brillante Kunst, müssen eben Menschen zerstört werden. Es geht nicht anders.
Und das ist einfach absoluter Quatsch aus meiner Sicht. Es geht da um strukturelle Probleme. Und du kannst mir doch nicht erzählen, dass eine Beleuchtungsassistenz an einem Filmset immer denkt, oh, ich mache jetzt hier Kunst. Ich hänge diese Lampe jetzt im 65,3 Grad Winkel auf, weil es ist Kunst. Das ist so eine Mystifizierung und so ein romantisches Bild einfach von Filmproduktion. Filmproduktion ist auch Arbeit, Alter. Wirklich. Das ist.
Und die muss abgesichert sein, die muss gut bezahlt sein, da müssen gewisse Standards eingehalten werden, wie auch in jedem Büro, wie auf jeder Baustelle, da ist auch ein Handwerk dahinter und das kann man alles auch kontrollieren und sanktionieren, wenn es eben nicht funktioniert. Ne? Und das ist nicht einfach nur ein mystischer Ort, wo eben schlimme Dinge passieren können, aber am Ende kommt eben ein geiler Film raus oder eben nicht.
Und wo ich den Produktionsleiter... dem Faz-Autoren recht gebe, aber ist er sagt, der Produktionsleiter, in dem Fall sicherlich ein Konstantin-Mitarbeiter, hätte den Dreh an bestimmten Stellen abbrechen müssen. Konstantin ist da in der Pflicht und das ist auch korrekt aus meiner Sicht. Also natürlich, das ist eine Produktion dieser Firma und dann muss sich da an der entsprechenden Stelle, wenn die Vorwürfe stimmen, muss man immer dazu sagen, ne, es ist immer noch Verdachtsberichterstattung, muss man sich darum kümmern. Auch wieder der Vorwurf, die Schweiger-Geschichte lenkt eher davon ab, wie schlecht die Zustände an vielen Sets seien. Da haben wir schon vorher kurz drüber gesprochen. Ist das so? Also lenkt diese Schweiger-Geschichte und dieser Fokus auf Til Schweiger tatsächlich davon ab, wie schlecht die Zustände an den Sets sind? Und da würde ich entschieden sagen, nein, die lenkt nicht davon ab. Die wirft eher ein Licht darauf, weil nur weil es diese Schweiger-Debatte jetzt gibt und die eben durch diese Berühmtheit, auch wieder so ein Genie-Ding, ne, der gefallene Engel oder was weiß ich, nur weil wir darüber jetzt reden, reden wir wieder über Filmsets, weil wenn du einfach kommst und sagst, ich schreibe jetzt einen Artikel über diese systematischen Probleme an Filmsets, dann wird wahrscheinlich eine Redakteurin oder ein Redakteur sagen, naja, aber das kennen wir ja schon. Wo ist denn da das Neue, das Interessante?
So. Ja. Und es ist sicherlich auch so, dass wenn jetzt Vorwürfe gewesen wären, dass am Filmset von Sonne und Beton oder Roter Himmel, der jetzt im Kino läuft, kleine Indie-Filme vergleichsweise, Sonne und Beton lustigerweise auch von Konstantin, aber trotzdem finanziert, wenn da das ähnlich gekommen wäre, da hätte es sicherlich keinen großen Artikel gegeben. Oder hätte einen Artikel gegeben, aber hätte es nicht diesen Aufschrei gegeben.
Genau.
Weil man das lässt sich wahrscheinlich nie ganz verhindern. Es ist natürlich die Aufmerksamkeit auf die Größten immer gerichtet und da fällt das dann ab.
Und ohne jetzt zu fatalistisch zu klingen, weil ich glaube durchaus, dass das auch ein Problem ist, ne, und das ein Problem ist, an dem man arbeiten kann und muss, aber so funktionieren im Moment zumindest einfach die Medien. So funktioniert im Moment einfach unsere Medien. Und wenn man sich selber beobachtet, wir sind ja Teil dessen, ne, also nicht nur wir beide, weil wir Journalisten sind, sondern auch jeder von euch als Konsument, als Konsumentin ist Teil dessen. Mit unseren Likes, mit unseren da guckt man auf so einen Til Schweiger-Post eher mal als auf einen, weiß ich nicht, einen Grafik-Post mit, es gibt so und so viel Prozent Filmsets, an denen Arbeitsschutz nicht eingehalten wird. Klar, wenn da steht Til Schweiger, was, er war der Gott.
Und sie nannten ihn Imperator.
Sie nannten ihn Imperator oder so. Dann, ja klar, da guckt man halt viel eher hin. Das geht, glaube ich, allen so. Und das ist auch ein Problem, aber es ist im Moment so.
Ja.
Und vielleicht kommen wir da dann auch gleich mal zu der Frage, welche Macht haben denn ZuschauerInnen oder wie können wir denn als Filmkonsumentin mitwirken an diesem Problem?
Das ist schwierig.
Weil natürlich ist es leicht gesagt, das machen wir jetzt schon seit einer mehr als einer halben Stunde, und sagen, Mensch, da muss ich aber was ändern. Jetzt die Frage, was können wir selber tun vielleicht, ohne dass wir an Filmsets rumstehen? Boah.
Einerseits nicht in die Filme gehen. Das ist so die leichteste Konsumentscheidung, die wir haben.
Aber wenn wir es nicht wissen, unterstützen.
Also darum geht's ja auch nicht. Wenn wir es nicht wissen, können wir es auch nicht verändern.
Ja, aber wenn wir natürlich jetzt sagen, okay, es ist an einem großen Teil der deutschen Filmsets problematisch, dann gehen wir da nicht rein. Da bin ich mir aber auch relativ sicher, dass einige dort Mitwirkende, die durchaus auch die Sachen, diese Probleme natürlich kennen und ankreiden, die würden da vielleicht auch nicht sagen, geh doch nicht in meinen Film rein, in dem ich mitgespielt habe, weil ich lebe ja davon.
Mhm, ja.
Also man bestraft da natürlich auch
alle mit.
Alle anderen mit.
Ja, ich glaube aber so einen generellen Boykott, der ist, glaube ich, auch falsch angesetzt. Der würde auch nie funktionieren. Auch,
weil wenn man jetzt aufruft und sagt, geh doch nicht in Schweigerfilme, was passiert dann?
Wird es wahrscheinlich nicht funktionieren.
Nee.
Also es hat man... gab viele Boykottaufrufe schon in der Popkultur und in der Kultur generell. Die haben seltenst funktioniert, aber ich glaube, darum geht es auch nicht immer unbedingt, weil trotzdem, selbst wenn der nächste Schweigerfilm wieder ein Millionenerfolg wird, man wird trotzdem mit Adleraugen drauf gucken und alle Beteiligten werden von diesen Vorwürfen wissen. Ne? Und allein durch diese ganzen Diskussionen über diese Podcasts, die wir jetzt machen und über die Diskussion, die Zeitungsartikel, die Interviews, das ist dann mehr im Fokus. Und ich glaube, alleine darüber zu sprechen und den Betroffenen zuzuhören oder mit den Beteiligten, die dazu irgendwas zu sagen haben, das wahrzunehmen, allein das verändert ja schon einen Diskurs. Und du siehst ja schon, es gab ja schon während dieses Drehs halt diese Beratungsstelle, die gibt es ja schon, die hat noch zu wenig Macht, die hat auch nicht wirklich eine Sanktionsmöglichkeit, aber das wird sich vielleicht jetzt auch nochmal wandeln, jetzt durch diesen Aufschrei oder durch diese Vorwürfe, und ich glaube, da hat natürlich die Zuschauerin selbst wenig Handlungsmacht, so auf den ersten Blick, aber sie kann natürlich immer trotzdem das unterstützen und sie kann dann in die Filme gehen, wo man weiß, die achten darauf und da kriegt man was mit, dass es besser läuft. Und man geht vielleicht trotzdem nicht in den nächsten Schweigerfilm. Die Macht hat man trotzdem am Ende.
Und man muss es, glaube ich, auch einfordern als Publikum, inwiefern man das auch immer macht. Und man kann es, glaube ich, auch am einfachsten machen, nicht nur indem man sagt, ich gehe da jetzt nicht mehr rein, sondern indem man diese öffentliche Aufmerksamkeit einfach am Leben erhält, ne? Indem man dann vielleicht doch mal auf das Sharepic liked, auf dem steht so und so viel Prozent der Filmsets sind, was weiß ich, ne?
Ja.
Ich glaube, das ist auch eine Macht, die man hat, und das ist halt das Problem bei gesellschaftlichen Aufgaben. Aus meiner Sicht, die sind halt nie ganz einfach zu lösen. Ja. Man kann natürlich sagen, so, die Politik ist jetzt dran. Aber Druck auf Politikerinnen, auf politische Entscheidungen entsteht ja nur, wenn die Gesellschaft das einfordert, wenn dort ein Bedarf gesehen wird. Das machen auf der einen Seite natürlich Einzelpersonen, das machen auf der anderen Seite aber natürlich auch Verbände, die ja auch wieder Interessen von Einzelpersonen vertreten. Und ich glaube, was im Idealfall passiert ist, und deswegen fand ich das von Claudia Roth auch sehr, einer politischen Strategie sehr annehmbar, erstmal zu sagen, okay, arbeitet doch jetzt selbst erstmal aus, was ihr, da werden sich jetzt sicherlich viele Verbände zusammensetzen und miteinander sprechen und auch so, dass auch Unternehmen irgendwann nicht mehr drumherum kommen. Also kein Unternehmen hat Lust, so im Fokus zu stehen wie jetzt Konstantin Film.
Ja.
Da hat niemand Bock drauf. Und zu Recht nicht. Und sich da hoffentlich auch dran beteiligen und ein Interesse daran entwickeln, das dann auch mit umzusetzen. Wenn das funktioniert, schön. Wenn das nicht funktioniert, sind Sanktionen angekündigt. Nichtsdestotrotz finde ich, man könnte das trotzdem auch angehen, diese Reform. Wie gesagt, Reform hat Claudia Roth ja selbst gefordert. Kann man auch nachlesen. Und ich ich denke, wenn man diesen Druck aufrechterhält, deswegen ist auch diese Berichterstattung über diesen Fall so wichtig. Und deswegen fand ich auch gerade diesen Spiegelartikel ein Leuchtturmbeispiel, was die Aufgabe von Journalismus im besten Fall ist. Ne? Wenn man jetzt mal, klar, Journalismus soll auch unterhalten und was weiß ich, ne? Aber das ist für mich ein Beispiel von eine gesellschaftliche Debatte anstoßen, um etwas zum Besseren zu verändern. So, ein Problem sichtbar machen und Missbrauch aufdecken und was weiß ich. Also da wirklich Props an die Kolleginnen und Kollegen vom Spiegel, Maike Backhaus und Alexandra Roykoff. Mitarbeit Elisa von Hof. Muss man auch mal sagen. Habe ich noch nirgendwo die Namen lesend irgendwo gesehen.
Es wird dann immer natürlich der Spiegel natürlich dann vereint. Aber du hast eine Variante, hast du noch nicht genannt, Lukas, die man machen kann. Die können jetzt nicht unbedingt die Zuschauerinnen selbst in den meisten Fällen, aber auch die irgendwie Filmbeteiligten. Sie können sich auch einer Gewerkschaft anschließen, theoretisch. Oder zumindest irgendwie einen Betriebsrat oder so bilden, sich irgendwie als Stimme vereinigen. Weil das passiert nämlich gerade auch in den USA. Mhm. Wenn man mal kurz mal den Blick außerhalb Deutschlands bricht, da gibt es gerade auch ein paar Umwälzungen und ein paar
Größe.
Es wird mal wieder gestreikt. Nämlich nachdem Verhandlungen gescheitert sind zwischen der Writers Guild of America, sozusagen die Gewerkschaft für alle Drehbuchautorinnen für Film und Fernsehen, die hat etwa 11.500 Mitglieder. Die haben sich quasi mit den dem Äquivalent der Gemeinschaft der Filmstudios haben die verhandelt. Die machen so alle 3 Jahre werden die Verträge neu verhandelt. Diese Filmstudios, das sind dann eben Netflix, Amazon, Apple, Disney, Warner, Sony, Paramount, alle, die man kennt, werden hier vertreten. Aber man hat sich nicht geeinigt auf einen neuen Vertrag. Und deswegen haben auch schon im April haben bereits 98% aller Mitglieder der Writers Guild of America, der Gewerkschaft der Drehbuchautoren, für einen Streik gestimmt. Und der ist jetzt auch eingetreten, da befinden wir uns gerade drin. Ne? Mhm. Deswegen, sie fordern unter anderem natürlich eine bessere Bezahlung. Jetzt natürlich auch nach der Inflation und dem Corona ist ja in den letzten 3 Jahren ein bisschen was passiert. Da kann man durchaus mal auch mehr Geld verlangen. Aber es geht auch um bessere Arbeitsbedingungen, auch um Arbeitsschutz, um natürlich, was in Amerika natürlich auch ein großes Ding ist, um Healthcare, also Gesundheitsversorgung, weil es gibt ja keine allgemeine Gesundheitsversorgung, die ist auch immer vom Job abhängig. Und es geht auch um Regularien für den Einsatz von KI-Technologie. Das ist jetzt so das große neue Streitthema auch mit. Und auch das letzte große Punkt ist auch eine Beteiligung am Erfolg von Streaming-Serien, dass es da dann auch belohnt wird als Drehbuchautor, als Drehbuchautorin, wenn man eben eine Streaming-Serie mitgeschrieben hat oder geschrieben hat, die halt dann auch häufiger läuft, wie jetzt Stranger Things oder so, die natürlich dann tausend
erfolgreich dann ist
mit erfolgreich einfach, ist, dass man da irgendwie auch mit bedacht wird und eben nicht mit einem einmaligen Gehalt irgendwie abgefrühstückt wird und alle anderen großen Beteiligten, den kriegen halt die Dollarscheine in den Tresor, fliegen dort hinein. Deswegen geht es allgemein darum, also die Gewerkschaft fordert, wenn man jetzt rein die Bezahlung sich anschaut, für alle Mitglieder, für alle 11.500 Mitglieder sind es ungefähr 429 Millionen Dollar, die sie pro Jahr mehr verlangen. Und die Studios haben 86 Millionen angeboten.
Boah, das ist ordentlich auseinander.
Ordentlich auseinander, deswegen hat man gesagt, gut, dann ist es wohl Strike it is.
Ich glaube, ich habe jetzt gelesen, dass bei dem letzten Strike, ich weiß gar nicht, wann war der?
2018?
2007. Ja, das war der ganz, ganz große.
Das ist der letzte gewesen, tatsächlich.
Echt?
Das ist jetzt 7 bis 8.
Ja. Ich weiß noch, da war dann die Folge davon, da war ja sozusagen auch die Serienproduktion noch ein bisschen eine andere, wurde vor allem für TV produziert. Gab es dann einige verkürzte Staffeln. Normalerweise waren ja so 22, 24 Folgen.
Die erste Staffel von Breaking Bad zum Beispiel ist deswegen noch kürzer.
Die Supernatural, die dritte Staffel, ist nur 16 Folgen lang.
Ja. The Office und ich glaube Scrubs war davon auch betroffen. Mhm. Also es gibt viele verschiedene. Deswegen und,
irgendwo hatte ich heute Morgen, ich glaube im Deutschlandfunk heute Morgen hatte ich gehört, dass da die geschätzten Ausfälle der Filmbranche bei ein paar Milliarden Dollar lagen.
Also allein in Kalifornien hat damals dieser Streik, der ging auch 100 Tage, wirklich, also sehr, sehr lang. Der hat wirklich einen wirtschaftlichen Schaden von 2,1 Milliarden US-Dollar in einem Bundesstaat. Natürlich mit größten und wirtschaftlich stärksten, aber das tut weh.
Das soll auch wehtun. Muss ja auch. Und da sollten sie mal ausrechnen, wie viel es kostet, wenn man den Leuten entgegenkommt und wie viel es kostet, ja, wenn sie streiken.
Das ist auch mal interessant. Also ob wir das groß spüren werden, weil jetzt sind erstmal nur Late-Night-Shows sind natürlich direkt betroffen, weil die werden immer kurz vor knapp auch geschrieben. Also jetzt Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel und so weiter, Seth Meyer, die sind erstmal direkt betroffen, aber so, es werden auch viele Serien und gerade Streaming-Serien, Filme, sind natürlich alles im Voraus produziert. Da ist jetzt die Sache, wenn es jetzt nur ein paar Wochen geht, da wird man wahrscheinlich als Zuschauer, Zuschauerin nicht direkt Einflüsse merken.
Ich bin mir auch relativ unsicher, weil ich glaube, in den letzten Jahren hat sich das ja auch ein Stück weit verändert. Es ist ja jetzt vor allem zeitautonomes Nutzen, nennt man das ja immer. Also das ist jetzt in vielen Fällen nicht mehr so, dass man dann drei Donnerstage am Abend nicht mehr seine Lieblingsserie gucken kann, sondern dann kommt halt entweder gar keine Serie im Zweifel oder später. Oder man hat halt nur 4 statt 5 Folgen. Also man merkt das, glaube ich, gar nicht mehr so richtig. Und ich glaube auch, was Content angeht, haben wir natürlich gerade total über. Also wir haben ein absolutes Überangebot.
Ja, deswegen ist ja eigentlich quasi fast eine Chance. Jetzt kann man sich dann quasi, hat man die Zeit, sich die anderen Serien mal anzuschauen, die man noch nicht geschafft hat, die irgendwie auf dem Pile of Shame sind, die man noch nicht geschafft hat, sich anzuschauen. Wenn jetzt wirklich erst zu einer längeren Produktionszeit kommt, weil es ja auch wirklich ist, die neuen großen Prestige-Serien, da sind ja teilweise 2-3 Jahre dazwischen, bis die neue Staffel veröffentlicht wird, da merkt man das jetzt nicht direkt, sind nicht kurz vor knapp geschrieben. Es hat sich ja auch mit dem Streaming-Geschäft absolut verändert. Wenn vorher eine Staffel 24 Folgen hatte im Fernsehen, eine Streaming-Serie hat eigentlich heutzutage seltener mehr als 10 Folgen. Und was es heute auch seltener gibt, ist, dass es einen richtigen Writing-Room gibt. Also früher war es auch eigentlich üblich, dass so 7 bis 8 Leute quasi die ganze Serie geschrieben haben. Es gab natürlich dann die Showrunner und halt auch die Leute, die mehr was zu sagen hatten, die dann letztlich die Folgen fertig geschrieben haben, aber die wurde eigentlich immer im Verbund geschrieben, so eine Folge. Oder da gab es halt diesen Writing Room, den sich in den USA sich durchgesetzt haben, dass das so ein Kreativkollektiv war, die alle zusammen irgendwie Ideen ausgetauscht haben und man so Ping-Pong hatte im besten Fall. Heutzutage bei vielen Produktionen gibt es einen Mini-Room, der besteht dann aus 2 bis 3 Leuten. Und die sind auch komplett entkoppelt von der letztendlichen Produktion. Also sobald dann die Folgen quasi fertig geschrieben sind und eingeloggt sind, haben die dann diese Autoren nichts mehr mit der Produktion zu tun, was früher eigentlich schon der Fall war. Deswegen, die hatten viele Autorinnen, hatten eigentlich auch immer in Produktionscredit auch irgendwie bekommen und waren damit beteiligt, was natürlich auch mehr Geld bedeutet hat. Und heute sind die deutlich mehr entkoppelt, was natürlich für die Produktionsstudios deutlich einfacher ist, die dann halt auch einfach zu feuern oder quasi zu entlassen. Die schreiben quasi die Folgen und dann wieder weg mit euch. Und dann wieder, wenn wir euch wieder brauchen, dann holen wir euch wieder in den Mini-Room und dann wieder raus. Das ist auch so ein Vorwurf, den die Gewerkschaft hat, dass man das nicht mehr haben möchte, dass auch sich diese Gig-Ökonomie sich durchgesetzt hat, also dieses High and Fire und alle Autorinnen sind irgendwie Freiberufler. Werden quasi nur für den einen Job angeheuert und dann schon wieder weggeschmissen und sind nicht irgendwie langjährig irgendwie dran beteiligt. Das möchte man auch weniger haben, weil natürlich auch dann Beförderungen auch seltener sind, wenn man so Hire-and-Fire-Mentalität integriert hat in den Produktionsablauf, dann wäre natürlich so ein einfacher Folgenschreiber, wird auf einmal nicht mehr zu einem Headwriter oder so ernannt. Das passiert auch seltener. Und halt, wie ich auch schon gesagt habe, die KIs ist jetzt auch ein großes Thema natürlich, weil da die Angst natürlich umgeht, dass viele Produktionsstudios gar nicht mehr oder nur noch ganz, ganz selten auf Autoren zurückgreifen, sondern sich erstmal ein Drehbuch von einer KI sich schreiben lassen und dann von einem Menschen nochmal bearbeiten lassen. Und aber wenn man natürlich, kann man sagen, kriegst du natürlich auch weniger bezahlt, weil du bearbeitest die Folge bloß, du schreibst sie nicht. Du adaptierst bloß noch, da kann man natürlich auch die Kosten noch ein bisschen senken und da ist auch gefordert, dass man da Richtlinien einführt, damit das nicht passiert. Da hat sich auch bereits der CEO von IBM, Irvin Krishna, der hat sich auch mal vor kurzem geäußert, dass er erwartet, dass in den nächsten 5 Jahren 8000 IBM-Jobs durch KIs ersetzt werden könnten.
Das geht, glaube ich, gerade allen Bereichen so, dass es darum geht, einen Umgang mit KI zu finden. Ne?
Ja. Netflix hatte ja auch schon Anfang des Jahres, also Netflix Japan, die hatten so einen animierten Kurzfilm veröffentlicht. Hat man schon drüber gesprochen, wo die Hintergründe dann auch mit KI-Technologie erstellt wurden. Das ist ja auch noch dann gar nicht das Problem, dass das als Werkzeug genutzt wird, aber natürlich dann die Gefahr wirklich, dass dann Studios sagen, haha, wir machen ja größtenteils.
Wir sparen ja richtig Geld.
Deswegen, da ist natürlich auch die Befürchtung ganz, 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 ganz groß. Deswegen wird es spannend zu sehen sein, wie sich dieser Streik entwickelt. Lustigerweise die Gewerkschaften für Regie und Schauspiel, da enden die Verträge im Sommer diesen Jahres. Also die müssen sich auch bald einigen. Ansonsten könnten die sich diesem Streik auch anschließen. Und dann Dann wird es natürlich brutal, wenn Regie, Schauspiel und Autoren alle zusammen streiken. Hm. Dann ist wirklich erstmal Stopp in Hollywood angesagt. Und dann vielleicht findet man dann noch deutlich schneller, sich kommt man zu einer Einigung. Das wäre zu wünschen. Aber ich hoffe da, dass dann die Leute auf jeden Fall stabil bleiben. Aber man hat auch schon viel Support, auch aus den die Stars sind natürlich da, die das auch natürlich für sich nutzen, zum Papa. Publicity-Moment und natürlich sagen, ich unterstütze den Streik. Da haben sich auch schon viele große Namen geäußert, die natürlich sagen, yo, ich unterstütze das, weil wir natürlich wissen, das kommt gut an.
Es gibt Schlimmeres als Streiken zu unterstützen.
Absolut.
Und wir sind eigentlich voll drin schon im Blog. Was gab es sonst noch, würde ich sagen? Was gab es denn sonst noch? Also vielleicht noch eine Sache, die war mir gar nicht so aufgefallen, die hatten wir auch noch nicht im Filmmagazin. Nur weil ich jetzt die Meldung gelesen habe, dass jetzt auf dem ersten Anime-Release neue Kennzeichnungen der FSK drauf sind. Es gibt seit 01.01.2023, wird jetzt offenbar Stück für Stück ausgerollt, neue Kennzeichnungen der FSK. Also es wird sich nichts an den blauen Symbolen ändern.
Gott sei Dank.
Gott sei Dank. Sondern es gibt, oder grün oder rot, sondern es gibt auf der Rückseite von Medien jetzt eine kleine Content-Einordnung. Die ist wirklich winzig klein. Man kann sich wirklich auch fragen, was für einen Sinn ergibt das. Aber ich zumindest glaube, wir hatten das auch zusammen schon mal gemacht und öfter so Content Notes, also Content Warnungen gefordert. Und das ist jetzt im Prinzip das. Also das, was Amazon zum Beispiel schon macht, manchmal auch Netflix, dass oben steht zum Beispiel Gewalt, Suizid. Sexuelle Inhalte, ja. Suizid, dass das oben in drei kurzen Schlagworten drinne steht, was beinhaltet diese Folge oder dieser Film. Ich finde, es gibt Schlimmeres, muss man sagen, als dass Menschen, die mit bestimmten Inhalten, die bestimmte Inhalte nicht alleine konsumieren sollten oder gar nicht, hinten drauf gucken können und sagen können, ah, okay, das und das und das kommt drin vor, vielleicht mache ich das mal nicht.
Ja. So. Deswegen ist es auf jeden Fall eine positive Entwicklung. Ja. Da kann man sicherlich auch noch weiter dran feilen, wie man das Ganze dann darstellt und ob man noch mit der Sprache noch feiner wird. Ja. Aber ist ja schon mal sehr, sehr gut, dass man das macht.
Noch irgendwas? Gibt einen neuen Dune-Trailer.
Gut,
das nur als Info.
Kommt noch dieses Jahr dann im November, ist glaube ich die Veröffentlichung, oder Oktober. Hm. Also auf jeden Fall so Herbst-Winter-Richtung. Deswegen aber ja, den werden wir wahrscheinlich auch nochmal dann genauer besprechen,
wenn
der draußen ist.
Ich denke auch. Sonst war nichts?
Ich glaube nicht.
Dann schreibt uns doch irgendwas. Schreibt uns irgendwas.
Irgendwas Schönes. Aber vielleicht auch was Trauriges, kann auch sein.
Schreibt uns Gedanken. Vorschläge für Folgen. Wir danken euch fürs Zuhören. Und dann bis nächste Woche.
Jo. Tschüss.